Verantwortung, Gottes Wort in Händen zu halten. Wer eine Bibel hat, trägt somit eine Verantwortung. Gottes Wort, etwas stimmt nicht.
Stimmt alles, nur das ist ein bisschen zu nieder.
Danke. Ja. Gottes Wort will nämlich nicht nur empfangen werden, es will weitergegeben werden. Und wer Gottes Wort in Empfang genommen hat, der schuldet es somit mit dem Empfang, es auch irgendwie weiterzugeben. Mit dem Munde, mit der Hand, wie immer Gott es schenkt. Aber Gottes Wort darf nicht für uns selbst behalten werden. Wir schulden es, es weiterzugeben. Es ist eine große Verantwortung, dieses Wort weiterzugeben. Nicht nur zu halten in den Händen. Wenn wir es in den Mund nehmen, dann ist es eine große Verantwortung, es getreulich weiterzugeben. Es ist eine große Verantwortung, es schriftlich so zu formulieren, dass es dem Grundtext entspricht. Und es ist eine große Verantwortung, mündlich es weiterzugeben, damit der Heilige Geist es nehmen kann und sein Werk tun kann in den Herzen. Nun, bei dieser Aufgabe sind wir nun, meine Frau und ich, zusammen mit Andreas, einige Wochen unterwegs wieder. 1999 sind wir aus der Schweiz nach Kanada gezogen, näher zu unseren Kindern, obwohl die wiederum dort sehr verstreut sind. Aber wir sehen sie wenigstens etwas öfter, als es war, als wir hier wohnten. Wie gesagt, 1999 reisten wir zurück, zogen wir zurück nach Kanada. Jedes Jahr bin ich seitdem wieder in Europa gewesen, außer im vorigen Jahr. Es war nämlich so, als wir nach Hause kamen von der Reise 2004, bekam ich eine beidseitige Lungenembolie und wurde ins Krankenhaus geliefert. Und das wollte nicht zur Genesung gelangen für eine längere Zeit, sodass wir voriges Jahr von einer Reise absehen mussten. Umso dankbarer sind wir, dass wir noch einmal in diesem Jahr eine Tournee haben unternehmen dürfen. Dieses Mal etwas umständlicher zu dritt. Der nördlichste Punkt unserer Reise befand sich in Hamburg. Wir sind von Gifhorn bei Braunschweig, nicht weit von Wolfsburg, der VW-Stadt. Dort sind wir gestartet und sind nach Hamburg gefahren. Der südlichste Punkt, den haben wir vor einigen Tagen erlebt, in der Nähe von Bern, Zollikofen bei Bern. Und jetzt sind wir wieder zurück auf der Reise nach Gifhorn bei Braunschweig. Also, wir sind dem Herrn dankbar für alle Bewahrung. Ich habe den Philipperbrief auf dieser Reise besprochen, bin gestern Abend in einem Möttlinger Kreis im Schwarzwald damit zu Ende gekommen und will heute Abend mit uns zusammen die ersten Verse des Kolosserbriefes lesen. Wer also ein Neues Testament dabei hat, darf diesen Brief aufschlagen. Ich lese ihn nach meiner Fassung. Zuerst einige einleitenden Worte. Die Christen in Kolosse haben einiges erlebt. Wer die ersten Christen in Kolosse waren, ist nicht mehr festzustellen. Es wohnten Juden in Kolosse, eine Zeit lang, wohl für längere Zeit, zog die asiatische Handelsstraße aus Persien über das Mesopotamienland das Halbmondgebiet, das man auf einer Karte feststellen kann, durch den oberen Teil des sogenannten Heiligen Landes, aber dann durch die heutige Türkei hindurch und bis zu Ephesus. In Ephesus trafen sich zwei Linien, die horizontale Handelsstraße und die Grenze, die senkrechte Grenze zwischen Europa und Asien. Ephesus war also ein sehr wichtiger Punkt, an dem Paulus sehr gern das Evangelium verkündet hätte, aber der Heilige Geist hat ihn eine Zeit lang davon abgehalten, bis es später dann Gott gefiel, dass er dorthin kommen durfte und in großem Segen dort zur Zeit Gottes, also zu seiner Zeit, dann dort wirken konnte. Ob Paulus auch nach Kolosse gekommen ist, ist ungewiss. Ausgeschlossen ist es nicht, trotz der Bemerkung des Apostels am Anfang von Kapitel 2. Auf diesen Vers oder auf diese Aussage bezieht man sich immer wieder, wenn man behauptet, er sei nie in Kolosse gewesen. Aber das muss nicht so viel aussagen. Auf jeden Fall dürften schon seit früher Zeit, seit Pfingsten oder kurz nach Pfingsten, Christen in Kolosse gewesen sein. Denn wenn es ernste Juden waren, die in Kolosse wohnten, zusammen mit den Heiden, sie befanden sich wohl in der Minderheit, aber wenn es ernste Juden waren, dürften sie nach Jerusalem gereist sein, zum Passafest und auch zum Pfingstfest und könnten dort zugegen gewesen sein, als dort 3000 Menschen an einem Tag zu Jesus fanden, durch die Verkündigung des Apostels Petrus. Solche sind aus vielen Ländern gekommen und sind dann wieder nach Hause gefahren oder gereist und haben das Evangelium, sehr viele von ihnen werden es dann weitergesagt haben. Vielleicht ist das Evangelium auf diese Weise nach Kolosse gekommen, vielleicht sogar nach Rom, denn auch von dort waren ja solche zugegen am Pfingsttag. Es kann aber auch sein, dass als Paulus in Ephesus war, dort war er einige Jahre im Dienst, er selbst unternahm nicht viel an Reisen in dieser Provinz, aber die Christen, die neuen Christen, die Menschen, die sich dort bekehrt haben, die sind hinausgezogen. Es heißt, dass in dieser Zeit ganz Asien das Evangelium hörte. Entweder waren es Leute, die in Ephesus wohnten und dann wieder hinauszogen, oder es waren Leute aus den umliegenden Ortschaften und Regionen, die einmal nach Ephesus gekommen waren, geschäftlich oder aus irgendeinem Grund, hatten dort von Paulus das Evangelium gehört und waren wieder zurückgereist in ihre Gebiete. Es kann sein, dass zum Beispiel ein Philemon, der in Kolosse wohnte, sich in Ephesus bekehrt hat. Oder sogar der Epaphras, vielleicht auch andere. Auf jeden Fall hört Paulus von diesen Christen, ganz besonders erfährt er um ihre Umstände durch diesen Epaphras, der aus Kolosse ist. Vielleicht auch einiges durch Philemon, aber hauptsächlich durch den Epaphras, der ihm dann einiges berichtet. Davon ist in diesem Brief die Rede. Der Brief geht in erster Linie an Christen in Kolosse selbst. Wie gesagt, zu dieser Schar gehört der Philemon. Und wenn wir den Philemon-Brief aufschlagen, der etwas später im Neuen Testament zu finden ist, nach dem Titusbrief, dort lesen wir: Paulus, Gefangener Christi Jesu, und der Bruder Timotheus, Philemon, dem Geliebten und unseren Mitarbeiter, und Apphia, der Geliebten, und Archippus, unserem Mitstreiter, und der Gemeinde in deinem Hause, Good. Im Hause von Philemon ist eine Gemeinde, trifft sich eine Schar von Christen. Jetzt zurück zum Kolosserbrief, dieses Mal zu Kapitel 4. Der Philemonbrief wurde ja geschrieben aus dem Anlass, dass ein entlaufener, dem Philemon entlaufener Sklave in Rom mit Paulus in Berührung kam und da den Herrn Jesus fand als seinen persönlichen Erlöser. Paulus legt nun dem Onesimus nahe, doch zurückzugehen zu seinem Herrn, aber schreibt gleichzeitig diesen Brief an seinen Herrn, dem Philemon, ihn doch bitte aufzunehmen, wie wenn er Paulus aufnehmen würde. Onesimus stammt also ebenfalls aus Kolosse, und zwar aus dem Hause des Philemon. Jetzt Kolosser Kapitel 4, Vers 8, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen aufrichte, mit Onesimus, einem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist. Einer von euch. Wenn also Onesimus zum Hause des Philemon gehört und einer der Schar der Christen in Kolosse ist, an die Paulus den Brief an die Kolosser schickt, dann wird sein Herr Philemon auch in dieser Gemeinde gewesen sein und dann wird die Gemeinde im Hause des Philemon die kolossische Gemeinde gewesen sein. Ich denke, das darf man so annehmen. Das heißt, wir wissen bereits, wo diese Gemeinde und diese Christen sich getroffen haben. Und das heißt, dass Philemon wohlhabend genug war, um einen Raum zu haben, in dem man sich nun zusammenfinden durfte. Also so erfahren wir einiges. Dieser Brief geht also an diese Gemeinde, die sich im Hause des Philemon trifft. Es gehen also zwei Briefe an diese Gemeinde, beziehungsweise an Personen dieser Gemeinde. An die Gemeinde als solche. Der Anlass ist wohl in erster Linie eine Irrlehre, die sich an der Tür gleichsam dieser Gemeinde gemeldet hat. Sie hat noch nicht allzu viel Schaden angerichtet, aber Paulus als guter Lehrer will sie vor Schaden bewahren. Darum geht es zum großen Teil im Kolosserbrief. Der Philemonbrief, ebenfalls nach Kolosse geschickt, aber an eine bestimmte Person, hat dann natürlich einen ganz persönlichen Anlass. Philemon soll zwar die Gemeinde grüßen, aber ob der Brief selbst in der Gemeinde gelesen worden ist, das darf in Frage gestellt werden. Es war ja für ihn persönlich gemeint. Und der Onesimus wird dann wohl herzlich aufgenommen worden sein in seinem Hause, so wie in der Gemeinde. Der Brief geht also in erster Linie an diese Gemeinde, die sich im Hause des Philemon trifft, aber nicht nur an diese Christen. Um dieses festzustellen oder zu besprechen, lesen wir weiter im vierten Kapitel. Und zwar handelt, wo ist es jetzt, Hierapolis, Vers 10. Beginnen wir einmal mit Vers 10. Es grüßen euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, Vetter oder Verwandter des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhieltet. Vers 11, und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein Mitarbeiter für das Königreich Gottes, welche mir eine Erquickung waren. Es grüßt euch Epaphras, der wohl den Brief dann wieder nach Kolosse bringt, der einer von euch ist, ein leibeigener Knecht Christi, der allezeit für euch in Gebeten ringt, damit ihr steht als Reife und Vervollständigte in allem, das Gottes Wille ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer für euch hat und für alle, die in Laodikea und die in Hierapolis. Es gibt also Christen an diesen anderen zwei Orten im Lykostal. Lykos, so hieß der Fluss, der durch dieses fruchtbare Tal durchzog und dann sich in den Mäanderfluss begab. Die Handelsstraße durchzog dieses Tal. Sie war an Kolosse vorbei, beziehungsweise durch diese Stadt gegangen für eine Zeit lang. Dann wurde sie aber verlegt. Zu diesem Zeitpunkt verlief sie eher an Laodicea oder Laodikea vorbei oder durch die Stadt, sodass Kolosse dadurch geschäftlich sehr stark in Spannungen geriet, in Schwierigkeiten. Und die Stadt ist also im Untergang begriffen seit der Zeit. Etwa 60 nach Christus, während der Regentschaft des Nero, entstand ein Erdbeben, das alle drei Städte, Kolosse, Hierapolis und Laodikea, zerstörte, wenigstens in starkem Maße. Dieser Brief dürfte also vorher geschrieben worden sein, und es befinden sich Christen an drei Orten in diesem Tal. In Kolosse, dort geht dieser Brief in erster Linie hin, aber auch in Laodikea und in Hierapolis. Laodikea wird noch ganz besonders genannt, etwas weiter. Hierapolis, es grüßen euch Lukas, der Arzt, dein Geliebter und Demas. Zu diesem Zeitpunkt immer noch bei Paulus, er hat ihn ja später verlassen. Vers 15, grüßt die Brüder in Laodikea. Auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, der jetzt geschrieben wird, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodikea liest. Es gibt guten Grund anzunehmen, dass dieser Brief, der auch an Laodikea geht und auch für Kolosse bestimmt ist, ein Rundschreiben war, das in Ephesus begann und unser heutiger Epheserbrief ist. Der ist ja nicht nur an die Epheser gerichtet worden, sondern an die ganze Gegend. Und dieser Brief, der wird in Laodikea abgeliefert. Tychikus ist derselbe Überbringer. Er liefert offenbar zuerst, er kommt also offenbar zuerst in Laodikea an, liefert den Epheserbrief dort ab, reist weiter nach Kolosse, liefert dort den Kolosserbrief ab. Onesimus geht zu seinem alten Herrn und liefert den Philemonbrief ab. Jetzt sagt Paulus in diesem Kolosserbrief, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, die Briefe von Laodikea und von Kolosse auszutauschen. Wenn diese Briefe ohne weiteres ausgetauscht wurden, dann ist anzunehmen, dass die eine Kopie auch nach Hierapolis gelangt ist, sodass das ganze Tal dadurch erreicht wurde. Denn eine solche Irrlehre will Wellen schlagen und alle waren doch gefährdet. Später ist dann dieser Brief abgeschrieben worden und weitergegeben worden, bis er zu uns gelangt ist und wir tragen ihn heute Abend in Händen. Und somit ist er auch für uns bestimmt worden. Denn es ist Gottes Wort, nicht nur an Kolosser oder Laodikea oder Hierapolis Einwohner, sondern für alle Christen ist er bestimmt. Das war so für alle Schreiben, die wir heute im Wort Gottes haben. Es gibt noch eine weitere Gruppe, die zu nennen ist, von der wir eben gelesen haben. Das ist die Gemeinde im Hause des Nymphas. Wo er gewohnt hat, ist nicht ganz klar, vielleicht in der Nähe von Laodikea. Man muss sich vorstellen, es gab damals keine Fahrräder, keine Motorräder, keine Autos, keine Flugzeuge. Es dauerte also länger, eine Strecke zurückzulegen. Das heißt also, es war ratsam, wenn möglich, sich in kürzeren geografischen Abständen zu versammeln. Und so ist es denkbar, dass wir Christen in Laodikea, in der Stadt selbst, haben, aber dann unweit von dort wohnt jemand, der ähnlich wie viele wohnen, wohlhabend genug ist, um bei sich eine Schar von Christen wiederholt zu beherbergen. So sind es also eine ganze Reihe von Christen, die sofort diesen Brief zu lesen bekommen. Auf diese Weise kann der Heilige Geist wirken und dieser Irrlehre entgegenwirken. Was ist es nun um diese Irrlehre? Sie tangiert, das heißt, sie berührt zwei sehr wichtige Themen der Heiligen Schrift. Wir können auch sagen, was die Not des Menschen betrifft. Sie berührt unseren Helfer. Der ist Gott in Jesus Christus. Es ist sehr wichtig, dass wir eine gesunde, wahrheitsgemäße, eine richtige Auffassung von Gottes Heiland, von Gottes Heilsgesandtem haben. Wenn das nicht der Fall ist, können wir Schaden erleiden. Dann wird nicht das Ganze, das richtige Heil verkündet. Es gibt hier in dieser Irrlehre eine verkehrte Auffassung von Jesus Christus. Genau wie sie aussah, wissen wir nicht. Und es ist bezeichnend, dass wir das nicht wissen. Also müssen wir es nicht wissen. Denn was Gott nicht geoffenbart hat, musste auch nicht geoffenbart werden. Denn unser Gott ist nur gut. Und er hat uns nichts vorenthalten, was wir nötig hatten zu wissen, um mit ihm in Versöhnung und in Gnaden zu leben. Paulus geht nicht so vor, dass er nun unmittelbar auf die Irrlehrer, beziehungsweise den Irrlehrer, ob es einer oder mehrere war, wissen wir nicht, aber jemand, der verkehrte Auffassungen hatte, war da gewesen. Ob er aus der Gemeinde selbst stammte oder von außen kam, wissen wir auch nicht. Übrigens, man muss sehr vorsichtig sein mit Auslegungsbüchern, Kommentaren. Die wissen in Anführungsstrichen manchmal etwas mehr, als die in der Bibel stehen. Das ist auch bei evangelikalen Auslegern der Fall. Ja. Wir wissen sehr wenig über diese Irrlehre. Manche bringen sie in Verbindung mit einer Irrlehre, die im zweiten Jahrhundert herrschte. Das ist gut möglich, aber wir wissen es nicht und wir sollten vorsichtiger sein bei solchen Aussagen. Auf jeden Fall aus diesem Brief erfahren wir, dass dort eine verkehrte Auffassung von Jesus herrschte bei dieser Irrlehre. Was Paulus nun tut, um dieser Irrlehre entgegenzuwirken, ist Folgendes. Er sorgt dafür, dass die Christen die richtige Auffassung von Jesus haben. Anstatt gegen die Irrlehre zu schießen, dort große Kanonen aufzubringen, liefert er Hilfeleistung diesen Geschwistern, um ihnen einen richtigen Blick von Jesus zu geben. Und das ist auch, was der Hebräerschreiber tut. Er zeigt uns Jesus Christus immer wieder. Auf ihn sollen wir schauen, schreibt er in Kapitel 12, Vers 2. Damit wir aber auf Jesus sehen können, ihn betrachten können. Der Hebräerschreiber sagt, betrachtet diesen hohen Priester. Nehmt die Botschaft, die Kunde von ihm unter die Lupe. Studiert dieses Bild. Wir haben ein sehr schönes Bild in Kapitel 1 und dann an anderen Stellen. Wenn wir das tun sollen, dann brauchen wir Informationen, dann brauchen wir solche Texte. Und eines der schönsten Bilder von Jesus Christus haben wir in Kolosser Kapitel 1. Dort wird Jesus in wunderbaren Zügen beschrieben. Wer ein, also mehr von Jesus lernen will, der tut wohl, diesen Text zu studieren. Paulus gibt uns also ein Bild von Jesus, dem, den Gott in die Mitte gestellt hat zwischen uns und dem Himmel, um zu ihm zu kommen. Das zweite ist der Weg zum Himmel, verwandt mit diesem Thema Jesus, aber jetzt geht es um die Heilslehre. Wie kommt man durch, wie kommt man also über Jesus zu Gott? Er behauptet zu Recht, dass Jesus der einzige und richtige Mittler ist zwischen uns und Gott. Und jetzt sagt er auch, wie man über ihn zu Gott gelangt. Er betont, dass es nichts anderes braucht, nichts anderes. Offenbar war bei dieser Irrlehre die Auffassung einerseits, dass man noch mehr brauchte, um mit Gott versöhnt zu werden. Auch wenn man Jesus hatte, man brauchte immer noch mehr. Solche Aussagen hört man auch heute. Es gibt solche, die kommen zu uns, von denen sie wissen, dass wir Jesus aufgenommen haben. Wir haben ihn. Wir sind Christen und das wissen sie. Aber sie sagen dennoch, du brauchst noch mehr, wenn sie erfahren, was wir nach ihrer Meinung noch nicht haben. Wir bräuchten also noch mehr. Und Paulus wirkt diesem entgegen. Und er sagt in Kapitel 2, wenn ihr Jesus Christus habt, dann braucht ihr nichts mehr. In ihm habt ihr nämlich die ganze Fülle. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Es gibt nichts mehr, das Gott uns geben könnte. Wenn das nicht deutlich ist, dann natürlich ist man blind geworden. Aber da kann der Heilige Geist doch noch die Augen auftun. Aber es gibt solche, die blind auch für die klarsten Wahrheiten sind. Auf der anderen Seite behauptet jemand bei dieser Irrlehre, dass man zu viel hat. Man muss einiges abgeben, so wie man mit diesem Gepäck, das man bei sich hat, darf man nicht in den Himmel. Man muss also schmäler sein, man muss also weniger Gepäck haben, man muss weniger haben, man muss abgeben, man muss verzichten, um in den Himmel zu kommen. Und da antwortet Paulus wieder an dieser Stelle, in Kapitel 2. Und er sagt, ihr könnt nicht weniger haben. In Christus seid ihr pur arm geworden. Denn er ist gestorben und er ist begraben worden. Das heißt, von der Sichtbarkeit dieser Welt verschwunden, unterirdisch gegangen, verschwunden. Er war weg, er war nicht mehr da zu finden. Und ihr seid mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Was könnte man noch verlieren? Man hat ja in Christus alles verloren. Paulus sagt, was tut ihr da, als ob da noch einiges abzugeben wäre. Das heißt, man isst zu viel, man trinkt zu viel, man müsste also wirklich verzichten. Nun stimmt es, dass einige von uns zu viel essen, aber darum geht es nicht in diesem Text. Es geht um den Versuch, bei Gott in Gnaden zu sein, ihn zu imponieren, also ihn zu beeindrucken. Durch solchen Verzicht, den man auch in Israel kannte, beeindruckt man Gott keineswegs. Aber Jesus beeindruckt Gott. Von ihm hat Gott einige Male gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Von ihm konnte er sagen, den hört, nicht auf was Menschen sagen, sondern den hört. Paulus sagt den Kolossern, in Christus habt ihr alles verloren, in Christus habt ihr alles gewonnen, ihr braucht nur Jesus Christus. Er genügt. Nichts anderes brauchen wir. Nichts anderes müssen wir verlieren. Wunderbare Botschaft. Das macht die ganze Angelegenheit höchst einfach. Und da fällt alles zurück auf das Vertrauen, das man Jesus entgegenbringt. Und hat man dieses Vertrauen in den Sohn Gottes gelegt, dann ist man bei Gott in Gnaden. und hat eine Hoffnung, so sagt es Paulus im ersten Kapitel. Aber jetzt habe ich mich gleichsam vorweggenommen. Beginnen wir einmal zu lesen beim Gruß. Übrigens, wenn wir die Bibel lesen, überlesen wir die Grüße nicht zu schnell. Sie sind sehr wichtig. Sie sind gefüllt manchmal mit Evangeliumswahrheiten. Also beginnen wir. Kolosser Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Was will das heißen? Wenn jetzt Lehrer nach euch kommen, liebe Geschwister in Kolosse, dann passt auf, woher kommen die? Denn keiner von uns ist Quelle von Heilslehre. Niemand von uns bringt das Heil einem anderen Menschen. Niemand von uns kann einen anderen retten. Das weiß schon Hiob zu sagen. Keiner von uns. Wir sind alle Schuldner vor Gott. Keiner darf für den anderen sterben. Er kann nur einmal sterben. Selbst Mensch geworden und hat unsere Stelle eingenommen. Und Paulus sagt, ich komme als sein Bote und ich bringe euch die Botschaft davon, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus und hat uns das Heil gebracht. Ich komme auch nicht aus eigenen Stücken. Ich habe mich selbst nicht vorgenommen, euch zu besuchen oder euch als Lehrer zu dienen. Es kommt nicht von mir, kam mir überhaupt nicht in den Sinn, hätte er sagen können, so etwas zu machen. Aber er hätte hier berichten können, wie er das an anderer Stelle tut. Er hat mich gestellt vor den Toren von Damaskus. Und er hat mich gerufen und geschickt und jetzt bin ich sein Sendbote, wie Pfarrer Schnepel das pflegte auszudrücken. Einfacher Bote, gesandt von Jesus Christus. Und man sagt uns so schön, ein Sendbote stand ganz im Schatten seines Senders. Er hatte kein Recht, eine eigene Botschaft zu schaffen. Er konnte keine Kunde kreieren, von sich aus erdenken. Er durfte nur sagen, was sein Sender ihm auftrug, weiterzugeben. Und das tut Paulus in aller Treue. Gerade in diesem ersten Kapitel sagt er, es sei sein Anliegen gewesen, die Botschaft von Jesus Christus in aller Treue auszurichten. Also als Apostel Jesu Christi ist das sein Anliegen. Deshalb nennt er sich so. Ich komme als Sendbote Jesu Christi und es ist nach Gottes Willen, dass ich zu euch komme mit diesem Brief. Nehmt das bitte so an. Und das dürfen Sie jetzt auch prüfen, ob es sich so verhält. Also es war schon von dem Apostel Paulus, ist es gesagt in der Apostelgeschichte 17, dass es edel war, wenn jemand seine Botschaft überprüft hat mit der Heiligen Schrift. Also das darf man schon tun, aber Paulus spricht hier eine Wahrheit, die nicht zu widersprechen ist. Paulus, Apostel, und Timotheus, der Bruder. Wessen Bruder? Zuerst Bruder des Paulus. Sehr schön von Paulus, dem Älteren. Im anderen Brief, der nach Kolosse geht, nennt er sich den alten Paulus. Er ist noch nicht so alt, nach Jahren, aber nach Erfahrung und nach den Strapazen ist er alt geworden, sehr alt. Sein Leib, sein Körper hat sehr gelitten. Jetzt schreibt er, dieser Timotheus, der eigentlich mein Sohn ist, mein Sohn im Glauben, mein Sohn in Christus, ist mein Bruder. Der alte Pionier und der junge Begleiter werden auf eine Ebene gestellt. Und das geschieht, wenn wir zu Jesus kommen. Bei ihm sind wir alle gleich. Das heißt aber nicht, dass wir alle gleich begabt sind oder gleiche Aufgaben haben. Da hat der eine diese Aufgabe Und diese Aufgabe kann sein, ein Hirte für andere zu sein. Das gibt es auch. Aber letztlich im Heil und vor Jesus stehen wir nebeneinander. Und in diesem Brief ist es wichtig für die Kolosser zu wissen, dass man vor Christus auf einer Ebene steht. Denn es scheint, als ob bei ihnen der Gedanke vorgetragen war von irgendjemandem, dass zwischen uns und Gott noch einige Stufen sind. Ja. Stufen von Mittleren. Und Jesus wäre also einer von ihnen. Das könnte ein Gedanke gewesen sein. Wenn nun Paulus, dieser alte Apostel, sagt, Timotheus ist mein Bruder, dann lernen sie, dass es um Jesus geht und wir alle sind seine Diener. Und wir alle nennen einander Brüder und Schwestern. Timotheus, der Bruder, nicht nur Bruder des Paulus, sondern auch Bruder der Kolosser, Bruder der Geschwister in Hierapolis, der Geschwister in Laodikea, der Geschwister im Hause des Nymphas, Bruder des Onesimus, der noch nicht lange Christ ist. Er ist ein Bruder von anderen Christen. Und Paulus hätte sagen können, wenn ich mal Timotheus zu euch schicke, dann dürft ihr ihn als meinen Begleiter, als meinen Helfer aufnehmen. Und er wird euch wie Brüder und Schwestern behandeln. Ihr braucht keine Furcht vor ihm zu haben. Er wird euch in Demut dienen. Den Philippern schreibt er ungefähr um dieselbe Zeit, wohl im selben Jahr. Dieser Timotheus ist einer, der wirklich nur sucht, was Jesus Christus ist, was ihm gehört. Nicht, was sein eigenes ist. Er sucht nicht das eigene. Er ist ein Bruder für Paulus und er ist ein Bruder für die Kolosser, für alle Leser. An wen geht nun der Brief und wer wird hier nun gegrüßt? Gegrüßt oder Grüßende sind Paulus und Timotheus. Schreiber ist nur Paulus. Manche oder einige wollen es so haben, dass wenn hier Namen stehen, dass das gleich auch Verfasser sind. Der Name des Verfassers wird auf dem Umschlag gewesen sein, dort gestanden haben, der aber nicht mehr da ist. Aber aus diesem Brief lernen wir in Vers 23 Ende, wer der Schreiber ist, die unter dem Himmel ist, deren Diener ich, Paulus, wurde. Er ist der Verfasser. Er schreibt in der Ich-Form auch in Kapitel 2, denn ich will nicht, dass ihr wisst. Wir haben also am Anfang des Briefes nicht ohne weiteres die Schreiber angegeben, sondern die Grüßenden. Die Frage ist hier nicht zuerst, wer hat den Brief geschrieben? Das erfahren wir aus dem Studium. Die Frage ist hier, wer grüßt? Und das sind Paulus und Timotheus. Sie beide grüßen gleichwohl die Gemeinde in Kolosse und die anderen, die diesen Brief in die Hände bekommen. An die Heiligen er grüßt die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Treue Brüder, es gibt Untreue. Es gibt Brüder, die heißen so, aber sind es in Anführungsstrichen. Echte Brüder, treue Brüder. Der Brief geht an echte Christen. Und die echten Christen sollen lernen, was es um das Evangelium ist. Und dann sollen sie das Evangelium anderen sagen. Aber der Brief selbst ist nicht ein evangelistischer Brief. Er ist ein seelsorgerlicher Brief. Besorgt um die Botschaft von Jesus Christus, dass sie rein bleibt, besorgt um die Gesundheit des Volkes Gottes in diesem Lykaustal und sonst wo. Er geht an die Heiligen. Es gibt solche, die meinen, dass man zuerst Christ wird und erst später ein Heiliger. Die Heilige Schrift weiß zu sagen, dass man mit der Wiedergeburt ein Heiliger wird, Gott geheiligt. Das ist ein Bezugswort, nicht in erster Linie ein Zustandswort. Das heißt, es geht hier nicht um die Frage, sind die Kolosser sündlos? Sind sie rein, sodass sie keine Sünde mehr haben? Haben sie keine Tendenz mehr zur Sünde? Sind sie so geheiligt, wie man das von Gott sagen kann? Das ist nicht die Frage. Sondern wenn in der Heiligen Schrift, besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, das Wort heilig gebraucht wird, dann denkt man an eine Beziehung zwischen zwei Gegenständen oder Personen oder zwischen einer Person und einem Gegenstand. Zum Beispiel im sogenannten hohen priesterlichen Gebet sagt doch Jesus, unser Herr, in diesem Gebet, ich heilige mich. Hat Jesus Sünde gehabt? Musste er Sünde bekennen und sich also heiligen vor Gott? Nein, dann hätte er für seine eigene Schuld sterben müssen. Er heiligt sich in dem Sinne, dass er sich noch einmal kurz vor dem Kreuz Gott hingibt. Das tut er immer wieder offenbar. Er gibt sich Gott noch einmal hin. Das tut er im Garten Gethsemane wieder. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er übt sich in dieser Haltung, Vater, ich bin dein und ich tue deinen Willen. Und so geht er ans Kreuz und er stirbt mit dem Wort auf den Lippen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, es ist vollbracht. So sind wir Heilige geworden in Christus, 1. Korinther 1. Er ist uns zur Heiligung gemacht. Was heißt das? Wenn wir zu Jesus kommen, er gehört Gott. Und wenn wir zu ihm kommen, werden wir sein Eigentum und er macht uns zu Gottes Eigentum gleichsam. Er heiligt uns Gott. Er ist uns zur Gottheiligung gemacht worden. Und in diesem Bewusstsein sollten wir wohnen und wir sollten uns üben darin, zu sagen, Herr, ich bin dir heilig, ich bin dein Kind. Ein anderes Beispiel, wenn in 1. Korinther 7 von der Ehe gesprochen wird, dann kann Paulus sagen, die Kinder eines Ehepaars, wo der eine gläubig ist oder gläubig geworden ist und der andere noch nicht gläubig geworden ist. Wenn jetzt das Evangelium nach Korinth gekommen ist und ein Ehepaar, das ungläubig ist, hat das Evangelium gehört, der eine Teil nimmt es auf, der andere nicht, ja was jetzt? Paulus hat doch gesagt, jetzt müssten wir die Welt verlassen, das heißt, wir müssen uns absondern, heilig dem Herrn leben. Paulus sagt, es hat eine Grenze. Die Ehe kommt aus dem Paradies, hätte er sagen können, und die bleibt ein Stück Paradies. Und auch wenn der eine noch nicht gläubig ist oder vielleicht nie gläubig wird, vor Gott seid ihr immer noch verheiratete Leute. Das hat Gott so gemacht, dass man verheiratet und dass man Kinder kriegt, dass aus der Ehe Kinder kommen. Und das ist ganz richtig, wenn ihr zusammenschläft und Kinder bekommt. Sonst, wenn das anders wäre, dann wären eure Kinder unrein. Das Wort rein wird fast im selben Sinne gebraucht wie heilig. Das heißt, sie wären dann außerehelich. Aber Paulus sagt als Botschaft Gottes, nee, das ist nicht so. Sie gehören euch. Sie gehören euch beiden. Ihr seid Eheleute und diese Kinder kommen aus einer gesunden, das heißt Gott wohlgefälligen Ehe. Bleibt zusammen nach Möglichkeit. Das heißt, die Kinder sind den Eltern heilig. Sie gehören zu ihnen. Sie gehören zu einer richtigen Ehe. Heilig ist ein Bezugswort. Es sagt aus, wer oder was, wem oder was gehört. Wenn wir nun Heilige sind, dann geschieht das durch den Glauben an Jesus Christus, durch Buße und Umkehr. Und wir kommen zu ihm und ergeben uns ihm. Und er gibt sich uns hin und wir können sagen mit dem schönen Wort im Hohelied, er ist mein und ich bin sein. Das ist heilig sein. Heilige und treue Brüder in Christus Jesus, in Kolosse. Nun geht der Brief auch an andere Orte und die könnten dann ihren Ortsnamen eintragen. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese zwei Begriffe, Gnade und Friede, sind sehr, sehr wichtig. Sie gehören zu den zwei wichtigsten Ausdrücken der ganzen Heiligen Schrift. Sie enthalten das, was Gott uns schenkt im Heil, in Christus Jesus. Das sind Grüße, zwei Grußformen, die aus zwei verschiedenen Sprachgegenden kommen oder Sprachen. Gnade ist ein Gruß, der kommt aus dem Griechischen. Chairete, charis, chara, das sind verwandte Ausdrücke. Charis ist die Gnade, chara, Freude, chairete, freut euch. So grüßt Jakobus in seinem Brief. So grüßen die Brüder in Jerusalem in dem Brief, den sie an die Gemeinden schicken, die sich nicht Sorge machen sollen, über wie man gerettet wird. Man muss nicht unbedingt beschnitten sein und so weiter. Chairete, freut euch. Das war ein ständiger Gruß. Im Griechischen sind Gnade und Freude verwandt. Übrigens in den Augen Jesu sind Gnade und Kraft verwandt. Gnade ist eine Ausdrucksform der Liebe. Gott hat zwei Pole in sich. Charakterpole, die scheinen einander zu widersprechen, aber sie ergänzen einander. Sie gehören zusammen in Harmonie und sind nur bei Gott in absoluter Harmonie vorhanden. Und diese zwei Pole sind die Liebe und die Heiligkeit. In der Heiligkeit können sie gesammelt werden, Gerechtigkeit, Wahrheit und so weiter. In der Liebe haben wir Barmherzigkeit, Erbarmen, Gnade, Wohlwollen und so weiter. In der Familie ist es oft so, dass der weibliche Teil eher barmherzig ist und der männliche Teil eher nach dem Rechten schaut, nicht wahr? Und wenn keine Harmonie oder weniger Harmonie in dieser Ehe ist, dann schlägt sich das nieder im Verhältnis zu den Kindern. Nicht nur im Verhältnis zueinander. Es ist auch unterschiedlich in der Begegnung untereinander. Das macht sich bald bemerkbar in der Gemeinde, wenn wir zusammen leben. Der eine betont mehr, du sollst nicht. Der andere betont mehr die Gnade, das Erbarmen, das Gnädige, die Vergebung und so weiter. Und jetzt gilt es, dass beide im Wort Gottes gegründet sind, und dass beide auf den anderen hören. Denn Gott ist beides, absolute Liebe und absolute Heiligkeit. Das sind nicht zwei unversöhnbare Begriffe, sondern die gehören zusammen. Gottes Liebe ist absolut heilig und seine Heiligkeit ist absolut liebevoll. Eine Heiligkeit, die nicht auch liebt, ist keine Heiligkeit. Und eine Liebe, die nicht heilig ist, ist keine Liebe mehr. Bei Gott ist das so. Und in seiner Liebe bringt er zum Ausdruck, dass er uns helfen will. Wenn Jesus zum Beispiel zu Paulus sagt, es genügt dir meine Gnade, er sagt dieses in seine große Not hinein, dann weiß Paulus, dass Jesus ihn liebt. Und Jesus begründet dieses Wort. Es genügt dir meine Gnade. Warum? Weil meine Kraft, Gnade ist also Kraft, weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Deshalb beten wir ja, wenn wir Hilfe brauchen in unseren Aufgaben, ob das die täglichen sind, ob das die Reich Gottes Aufgaben sind. Wir beten ja immer wieder um die nötige Gnade. So drücken wir uns aus. Und das ist richtig so. Wir brauchen diese Hilfe von Gott. Er ist unsere Hilfe. In seiner Kraft wollen wir es tun. Und seine Kraft genügt auch, sodass wir es wirklich in Kraft tun dürfen. Nicht in Schwachheit, sondern in Kraft. Aber diese Kraft kommt aus seiner Gnade und die Gnade aus der Liebe Gottes. Gott grüßt uns also, er heiligt diesen griechischen Gruß und füllt ihn mit seinem Heil. Wenn dieser Gruß einem Menschen begegnet, der zuerst zu Jesus kommt und Gott begnadigt ihn, wie erfährt ein solcher diese Gnade? In Form von Vergebung. Gnade erfährt man zuerst als Vergebung. Man wird angenommen, man wird versöhnt, man wird gerecht. In Römer Kapitel 4 ist Vergebung gleich gerecht werden. Die zwei werden austauschbar gebraucht. Also, man erfährt Vergebung durch die Gnade Gottes. Aber hört die Gnade dann auf? Ist sie dann in Empfang genommen und wir haben sie jetzt für alle Zeiten? Ja, wir haben sie. Aber wir brauchen immer mehr Gnade. Auch Jesus brauchte Gnade. Warum? Gnade ist auch Gunst. Jesus war schwach geworden. Jesus hatte absichtlich, das war der Wille Gottes gewesen, Philipper Kapitel 2, die Herrlichkeit, das Drum und Dran seines Gottseins, nicht seines Gottseins selbst, sondern das Drum und Dran, die Herrlichkeit, die hatte er auf die Seite gelegt wie ein Gewand. Angezogen hat er dann unser Gewand und er ist freiwillig schwach geworden. Er, der Allmächtige, hat sich abhängig gemacht von der Macht Gottes und des Heiligen Geistes, des Vaters und des Geistes. In der Kraft des Geistes treibt er die Dämonen aus. Das hätte er allein tun können. Aber er machte sich schwach. Als er heranwuchs, Lukas Kapitel 2, da heißt es, er erfuhr die Gnade Gottes. Gott hat ihn bewahrt, Gott hat ihn heranreifen lassen und so weiter. Gnade ist nicht nur für Sünde und für Sünder da, sondern auch dort, wo wir einfach Hilfe brauchen. Und so brauchen wir viel Hilfe an vielen Orten und Stellen unseres Lebens. Deshalb wünscht Paulus den kolossischen Christen Gnade. Er weiß, sie brauchen sie. Und wenn sie sich zu Schulden haben kommen lassen, dann brauchen sie natürlich wieder Vergebung. Gnade sei mit euch. Gnade sei euch zuteil. Ist das nicht ein schöner Gruß? Und jetzt darf jeder von uns diesen Brief lesen, als sei er an uns gerichtet. Und Gott sagt zu mir, Gnade sei mit dir. Gnade ist mit dir. Das ist deine Verheißung. Und ich darf jetzt danken. Und ich weiß, es ist Kraft da. Es ist Fähigkeit da. Es ist genug Gnade da. Für alles, das auf mich zukommt, an Aufgabe und Prüfung, was immer. Und dann kommt der Friede. Shalom. Das ist der hebräische Gruß. Aber er ist nicht nur das Ausbleiben von Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, sondern er ist positiv. Im Alten Testament bedeutet Friede Wohlergehen im Raum des Friedens. Zuerst ist Schutz da vor Feindseligkeiten. Hier ist ein Ort, wo keine Feindschaft ist. Und dann als Resultat wird dieser Raum gefüllt mit Gedeihen, Wohlergehen. Ich habe dieses Beispiel oft gebraucht, denn es war mir sehr eindrücklich. 1954 kamen wir in die Niederlande und haben dort einige Zeit gewohnt, in der Erwartung, vielleicht wollte der Herr uns dort gebrauchen. In dieser Zeit, wir wohnten dort etwa ein Jahr, machten ein Kollege und ich eine Reise bis nach Österreich, bis an die russische Grenze, die damals in Linz durchging. Österreich war geteilt. Wir fuhren durch Deutschland 1954. Sie können sich vorstellen, wie Deutschland damals aussah. Ich habe es im Krieg erlebt. Und jetzt immer noch große Schutthaufen, große Leeren in den Städten. Auch auf dem Lande konnte man das antreffen. Große Schäden, die Hälfte von Häusern standen, Hälfte weg und so weiter. reparaturbedürftig, aufbaubedürftig, noch und noch. Wir fahren durch Deutschland, kommen an die schweizerische Grenze und besuchen unseren Superintendenten, unsere Missionsgesellschaft. Und während wir auf der Straße so entlang fahren, merke ich, wie die Straße so schön aussieht und der Rasen nebenan, alles so sauber, so korrekt alles. Und die Häuser so schön angestrichen, dann fällt mir ein, ja, so sieht es aus, wenn kein Krieg da ist. So sieht das aus. Ja, das ist Friede, das ist Shalom. Dann kann die Wirtschaft gedeihen, ohne Intervention von Streitigkeiten. Dann ist Vertrauen da, dann kann man zusammenarbeiten, dann kann man aufbauen, dann kann man vorankommen. Und das ist, was Gott will. Im Alten Testament, man gehe dem Ausdruck einmal nach, Friede und Gedeihen. Deshalb übersetzt auch Luther sehr richtig, wenn er Shalom als Gruß übersetzt, dann übersetzt er, geht es dir wohl? Ja? Wir erkennen das Wort Friede da nicht. Aber da steht das Wort für Frieden, geht es dir wohl? Und dann kommt die Antwort, ja oder nein. Vielleicht zunächst ja und dann ist es aber doch nicht so. Dann kommt erst die Wahrheit raus. Auf jeden Fall, wenn Gott uns mit Frieden grüßt, dann heißt das, jetzt ist die Gnade da, die herrscht. Jetzt ist ein Freiraum geschaffen aus der Versöhnung mit Gott und jetzt darf er seine Wohltaten hier zum Ausdruck bringen. Jetzt darf er gedeihen lassen und dann wachsen die Bäume Gottes, die Obstbäume Gottes. Alles Gute, das vom Himmel kommt, das will er uns schenken. Und jetzt stellen wir uns vor, Paulus grüßt. Friede sei mit euch. Friede sei euer Teil. Gnade, Friede. Ja, da braucht man nicht weiter zu lesen, oder? Das ist das Evangelium. Also ich denke, wir erkennen, man darf solche Grüße nicht zu schnell lesen, sondern dabei stehen bleiben. Sie sind ein Studium, Bibelstudium in sich wert. Gnade und Friede seien euch zuteil. Das ist ein Gebet übrigens, aber nicht ein Gebet, wie wir es üblicherweise sprechen. Wir sprechen zu Gott in der zweiten Person. Das heißt, wir nennen ihn du, nicht er oder ihn. Aber Paulus spricht hier von Gott als von einer dritten Person. Er sagt, Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, nicht von dir, Gott. Unserem Vater, nicht von dir, Vater. Und dem Herrn Jesus Christus, nicht von dir, Herr Jesus Christus. Das heißt, wir haben hier ein Gebet in der dritten Person. Gott gebe euch, die zweite Person sind die Kolosser, die Leser des Briefes. Aber betet für sie, gleichsam in der dritten Person, Gott gebe euch. Das ist ein Gebet. Das wünscht er ihnen und das will auch Gott erhören. Aber wir erfahren gleichzeitig, woher Gnade und Friede denn kommen. Sie kommen nicht von Paulus. Paulus kann sie nicht geben. Nur Gott kann Gnade geben. Nur Gott kann Sünden vergeben. Das wussten schon die Pharisäer. Ihr Problem war, dass der vor ihnen stand und hier einem notvollen Mann die Sünden vergeben wollte, dass der nicht Gott sei. Und Jesus sagt gleichsam, damit ihr wisst, wer hier spricht, sage ich etwas, das nur Gott sagen darf. Steh auf und gehe. Das konnte kein Mensch sagen mit Erfolg. Die Wörter sprechen, das kann man schon, aber darum geht es nicht. Niemand konnte diesem Mann helfen. Aber Jesus konnte es, weil er Gott war. Und wenn er schon Gott war, dann durfte er auch Sünden vergeben. Das sollten die Pharisäer wissen. Sie haben es aber nicht wahrhaben wollen. Gnade kommt nur von Gott und von Jesus Christus, aber nur von Jesus Christus, unserem Herrn. Vor einigen Jahren kam unser Schwiegersohn zu mir mit einer Frage. Er arbeitete in einer Studentenarbeit und auch Schülerarbeit. Jetzt hatten sie ein Heft, das man als Studienheft benutzte. Und hier war nun eine Lektion und dort waren Beiträge von zwei Theologen. Es war gleichsam eine Gegenüberstellung. Der eine hatte diese Auffassung, der andere hatte eine andere Auffassung. Die Grundfrage war, wird Jesus Christus Herr in unserem Leben, bei der Bekehrung oder erst hinterher? Und das waren evangelikale Theologen. Und der Schwiegersohn wollte nun wissen, was ich vertreten würde. Und ich musste ihm sagen, Herr wird Jesus Christus bei der Bekehrung. Ich denke, man denkt nicht genügend über diese Frage nach. Paulus sagt einmal, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr, dann wirst du gerettet. Paulus stellte, oder Herr Saulus stellte zwei Fragen vor den Toren von Damaskus. Hier ist jemand aus der unsichtbaren Welt, der stellt ihn. Er weiß nicht, wer es ist. Und aus Höflichkeit sagt er zunächst Kyrios, beziehungsweise Adonai oder Adonai im Hebräischen. Er spricht zu ihm, nennt ihn Herr. Wer bist du? Und das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Wer ist Jesus? Wenn die einmal geklärt ist, dann kann die nächste gestellt werden. Was willst du, dass ich tue? Ja. Denn wenn er das ist, was er sagt, dass er ist, der Herr, dann bin ich sein Untertan. Dann bin ich sein Knecht. Und dann habe ich gefälligst zu fragen, bitte, was soll ich tun? Ja. Wer bist du? Und nachdem Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, sagt Saulus noch einmal, Herr, dieses Mal in vollem Bewusstsein, wen er anspricht. Deshalb, denke ich, spricht er, schreibt er so in Römer Kapitel 10. Er gibt seine eigene Bekehrungsweise, seinen Vorgang, legt er dar. Jesus Christus kennt keine Rettung, ohne dass er auch Herr wird.